Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Das Parlament packt zusammen. Weiterführung und Erweiterung der Personenfreizügigkeit kommen in eine Vorlage. Der Bundesrat sagt Nein, der hohe Ölpreis ist kein Grund für Steuersenkungen. Afghanistan braucht mehr. Eine internationale Konferenz will zusätzliche Milliarden für den Wiederaufbau organisieren. Und aus der Traum. Die Nationalmannschaft ist ernüchtert und die Fußballschweiz verkatert. Doch sonst läuft diese Euro ziemlich rund und das Fest geht weiter. Wir bringen Stimmen und Stimmungen am Tag danach und reden im Tagesgespräch mit Nationalteammanager Adrian Knupp. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Daniel Hubacher.
Jetzt ist es definitiv, die Weiterführung und die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit mit der EU werden in eine Vorlage verpackt. Der Nationalrat, der sich lange gegen diese Päckli-Lösung ausgesprochen hatte, stimmte nun dem Antrag der Einigungskonferenz doch noch mit 119 zu 58 Stimmen zu. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Einsam kämpfte die SVP im Nationalrat noch einmal dagegen, dass die Weiterführung der Personenfreizügigkeit mit deren Ausdehnung auf Rumänien und Bulgarien verknüpft wird. SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli.
Sie taktieren nicht gegen die SVP, sie taktieren gegen das Schweizer Volk. Statt das Volk mit Argumenten zu überzeugen, wollen sie die Bevölkerung mit taktischen Spielchen nicht nur hinter sich nachziehen, sondern vor sich hertreiben.
Diesen Vorwürfen widersprach die Ratslinke. Es gebe nur eine Freizügigkeit mit der EU, die mittlerweile 27 und nicht mehr 25 Mitglieder habe, hieß es. Joe Lang von den Grünen.
Wenn es nur eine Personenfreizügigkeit gibt, kann es nur eine Vorlage geben. Zur Demokratie gehört auch, dass den Bürgerinnen und Bürgern die richtige, die relevante Frage gestellt wird.
Die FDP schließlich lenkte ein, Fraktionspräsidentin Gabi Huber.
Wir hätten diese Fragen dem Volk in zwei Beschlüssen vorlegen wollen. Aber wir beugen uns heute dem Entscheid der Einigungskonferenz, weil für uns der Inhalt wichtiger ist als die Form.
Nebst der Paketlösung beschloss die Grosse Kammer, dass der Bundesrat vor der nächsten Erweiterung einen Bericht über die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit vorlegen muss. So oder so hat die SVP das Referendum bereits angekündigt.
Pascal Krauthammer. Der Bundesrat lehnt eine Steuersenkung aufgrund der hohen Ölpreise ab. Für Finanzminister Hans-Rudolf Merz stellen die hohen Rohstoffpreise sogar eine Chance dar, gescheiter und innovativer zu werden. Der Bundesrat wolle im Energiesektor nicht mit Steuervergünstigungen und Subventionen einfahren. Der Ständerat will Klarheit darüber, wann eine Hochspannungsleitung in den Boden verlegt werden muss. Oppositionslos hat er eine Motion angenommen, die entsprechende Kriterien verlangt. Bundesrat Moritz Leuenberger nahm den Vorstoß entgegen, gab aber zu bedenken, man könne nicht alle Leitungen in den Boden vergraben. Die Verkabelung von Hochspannungsleitungen führe zu unerwünschten Erwärmungen und sei wesentlich teurer, sagte Leuenberger. Nach der Niederlage der Schweizer Fußballnationalmannschaft im EM-Spiel gegen die Türkei haben frustrierte Schweizer Fans in mehreren Städten randaliert. Vielerorts kam es auch zu Rangeleien zwischen Schweizer und türkischen Fangruppen. Die Polizei nahm rund 85 Personen fest. Insgesamt ziehen die verantwortlichen Behörden aber eine positive Bilanz. Inzwischen zeigt es sich, dass in einigen Fanzonen nicht die erwarteten Umsätze erzielt werden. Mehrere Catering-Unternehmen haben bereits temporär Personal entlassen. Die Migros schickt in Basel 80 Teilzeiter nach Hause. Im Kanton Graubünden formiert sich die neue linientreue SVP-Sektion. Das Gründungskomitee hat sich in Chur den Medien vorgestellt. Als Präsident trat der ehemalige Grossrat John Peydelem auf. Die alte Bündner SVP war aus der Mutterpartei ausgeschlossen worden wegen des Konflikts um Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Auch in Zürich kommt es zu einer Veränderung innerhalb der SVP. Kantonalpräsident Hans-Jürg Frey hat seinen Rücktritt auf Mitte August angekündigt. Der 66-Jährige erklärte, er wolle das Amt an eine jüngere Person übergeben. Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic warnt vor Kosmetikbehandlungen mit Botox. Der zunehmende Einsatz des Nervengiftes Botulinumtoxin als Antifaltenmittel werde oft als Bagatelleingriff verharmlost. Das Mittel könne jedoch zu Lähmungen führen. Bei Anwendungen am Hals drohten Schluck- und Atembeschwerden. Im schlimmsten Fall bestehe die Gefahr des Erstickens, so Swissmedic. Mit zusätzlichen Milliardenhilfen will die internationale Gemeinschaft den Wiederaufbau in Afghanistan unterstützen. In Paris ist eine Geberkonferenz gestartet. Der afghanische Präsident Hamid Karzai bat um langfristige Hilfe. Vor allem die Sicherheitslage müsse verbessert werden und die Landwirtschaft wieder aufgebaut. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy kündigte die Verdoppelung der französischen Aufbauhilfe an. Zahlen nannte er aber keine. Das Ziel sei ein Afghanistan ohne Terroristen und ohne Drogen, sagte Sarkozy. An der Konferenz nehmen 68 Länder und 17 internationale Organisationen teil. Die Schweiz wird von Bundesrätin Micheline Galmiche vertreten. In Irland hat die Volksbefragung über den EU-Reformvertrag begonnen. Sollte eine Mehrheit den Vertrag ablehnen, hätte dies Folgen für die gesamte Europäische Union. Der Reformvertrag kann nämlich nur in Kraft treten, wenn er in allen 27 Mitgliedstaaten akzeptiert wird. In den meisten Ländern stimmt das Parlament darüber ab, nicht aber in Irland. Hier entscheiden die 2,8 Millionen irischen Wahlberechtigten. Das Ergebnis wird daher mit Spannung erwartet. Die letzten Umfragen deuten auf ein knappes Resultat hin.
Im Großen und Ganzen läuft die Euro in der Schweiz prächtig, sagen die Verantwortlichen. Schade nur, dass es für die Schweiz selber im kleinen Besonderen nicht geklappt hat. Irgendwie nicht hat sollen sein. Die Schweizer Enttäuschung ist Thema der nächsten Minuten. Die Schweizer Nationalmannschaft dann der Stoff fürs Tagesgespräch mit Teammanager Adrian Knupp. Jenseits des Fußballs berichten wir über das Zustandekommen eines Personenfreizügigkeitspakets im Parlament und den weiteren Umgang mit dieser Frage. Über einen neuen internationalen Pakt für Afghanistan, den es nur 2 Jahre nach einem 5-Jahres-Pakt für das bürgerkriegszerstörte Land braucht. Und über Vogelgrippe, die offenbar nur selten von Wasservögeln auf Hausgeflügel übertragen wird. Für die Schweiz ist das Ende der Euro absehbar nach der 1-2-Niederlage gegen die Türkei in Basel. Der Gastgeber ist also nur noch Zaungast an seiner eigenen Party. Und das drückt auf die Stimmung. Aus Basel, Beat Giger.
Die Stimmung hätte gegensätzlicher nicht sein können. Gestern Nachmittag vor dem Spiel glich die Stadt Basel einer großen Festhütte. Zehntausende von Fans aus der ganzen Schweiz zogen mit Kuhglocken, Fahnen und ausgefallenen Kostümen durch die Straßen. Viele verglichen die Atmosphäre mit jener vor dem Morgenstreich. Nach dem Spiel dann der große Katzenjammer.
Was will man dazu sagen? Kann man nicht dazu sagen? Ja? Hat nicht müssen sie in der Nachspielzeit. Ja? Deprimierend. Ja.
Gut gespielt und trotzdem verloren. Es tut weh, es tut sehr fest weh.
Ja, ich bin ein enttäuscht von dem her. Es war heute schon. Ja, jetzt werden wir halt Europameister mit der Organisation von hier.
Während die Schweizer Fans fast fluchtartig das Stadion verließen, übernahm die deutlich kleinere Gruppe der türkischen Fans das Zepter. Autokorsos setzten sich in Gang. In der Basler Innenstadt fanden spontane Jubelfeiern statt. Heute Morgen kehrte wieder Ruhe ein. Auf dem Weg zur Arbeit im Tram sind die Köpfe noch etwas tiefer gesenkt als sonst. Die Niederlage der Nazi tut weh. Nur wenige wollen darüber reden.
Wenn man so mitfiebert allgemein, man wird so mitgerissen und nachher ja, halt die Euphorie so ein bisschen. Oder am Schluss dann halt auch ja, Trauer.
Wir waren wirklich traurig. Also danach. Ich habe persönlich ganz kaum geschlafen. Meine Frau hat schon geschlafen, aber ich habe ganz kaum weniger geschlafen. Und ich habe mir überlegt, warum wir ihn verloren haben.
Trauer schließlich auch bei den Kleinsten auf dem Pausenplatz.
Ich bin traurig gewesen. Ist nicht so toll gewesen.
Es ist schlimm. Ja, weil sie sind heim und sie haben jetzt verloren, das Schott.
Und was war nun schuld an der Schweizer Niederlage gegen die Türkei? War es der starke Regen oder die schwache Chancenauswertung? War es Pech oder Unvermögen? Was sagt unser Fußballspezialist Freddy Hunkele? Warum konnte die Schweizer Mannschaft im entscheidenden Moment nicht über sich hinauswachsen?
In erster Linie wohl darum, weil sie sich in den letzten 2 Jahren nicht weiterentwickelt hat. Die einzige Überraschung war eigentlich, dass sie in beiden Partien verhältnismäßig gut gespielt hat, verglichen jedenfalls mit den Auftritten in den allermeisten Vorbereitungsspielen. Aber die Kluft zwischen den selbstformulierten Zielen, man wollte Europameister werden, man wollte am 7. Juni bereit sein und nicht in der Vorbereitung, diese Kluft ist viel größer, als es die Spieler wahrhaben wollten. Die Mannschaft selbst hat eine völlig übertriebene Erwartungshaltung geschürt. Fern der Realitäten, diesen Ansprüchen konnte sie gar nie gerecht werden. Die Mannschaft ist ganz einfach nicht so gut, wie sie meint. Zur internationalen Spitze fehlt zu viel. Sie spielte das, was sie konnte, aber nach oben gab es keine Reserven. Die Mannschaft konnte nicht über sich hinauswachsen, weil sie gegen 2 mittelmäßige Nationen bereits am Limit gespielt hat und sich auch da nicht durchsetzen konnte. Pech hatte sie nicht, sie wurde vielleicht nicht vom Glück begünstigt, aber damit kann man im professionellen Sport auch nicht rechnen.
Schon bald steht die Ausscheidung für die WM an. Wie geht's mit dieser Mannschaft nun weiter?
Möglicherweise kommt der Wechsel an der Spitze des Teams 2 Jahre zu spät. Köbi Kuhn ist es nicht gelungen, auf den Punkt ein eingespieltes, durchsetzungsfähiges Team an die Euro zu bringen, wahrscheinlich auch infolge von Verletzungen wichtiger Spieler. Allerdings wäre es fatal, eine grundlegende Verbesserung nun vom neuen Coach Ottmar Hitzfeld zu erwarten. Auch er muss mit jenen Spielern auskommen, die er zur Verfügung hat, und diese Auswahl ist verhältnismäßig klein. Transfers nach Gutdünken wie im Club gibt es nicht. Er muss mit Spielern arbeiten, die eine harte Landung in die Realität hinter sich haben, und allein dies, das Ende der Selbstüberschätzung, könnte dann vielleicht zu einer Besserung führen.
Freddy Hunkel. Vielleicht war es gestern auch ganz anders, wie ein Blick in unsere Euro-Galerie zeigte, Galerie mit Helden auf dem Spielfeld und solchen weit abseits der Stadien. Da gibt es Glückliche und Glücklose, Fröhliche und Todbetrübte. Die einen sind aus Fleisch und Blut, andere sind es weniger bis nicht.
Der Fußballgott ist ein armer Kerl und er verdient alleine deshalb hier 90 Sekunden. Anders als im anderen Leben sind sich im Fußball alle einig, dass es einen Gott gibt. Weil immer dann, wenn im Fußball Fehler passieren, die der Gegner ausnützt, dann kommt er ins Spiel, der Fußballgott eben. Er, so heißt es dann jeweils, er sei gegen diese Mannschaft gewesen, so auch gegen die Schweiz. Denn logischerweise kann weder die hohe individuelle Klasse unserer Spieler, noch die brillante Taktik von Köbi Kuhn oder die fantastische Stimmung der Schweizer Fans für das Ausscheiden der Schweizer verantwortlich sein. Daher bleibt nur er, der Fußballgott eben. Das ist bei genauerer Betrachtung schon etwas unfair, denn bei Erfolgen spricht niemand vom Fußballgott. Oder haben Sie etwas von ihm gehört, als die Schweiz an der WM eine Runde weiterkam? Kaum. Da waren die Spieler, die Trainer und die Fans dafür verantwortlich. Erst als die Schweiz im Penaltyschießen ausschied, Sie ahnen es, kam er wieder ins Spiel. Aber Hand aufs Herz, anders als mit höheren Mächten ist das Ausscheiden der Schweizer an der Heim-Euro wirklich kaum erklärbar. Gegen Tschechien ein unnötiges und vor allem ein unglückliches Gegentor, dazu ein Lattenschuss und auch noch die Verletzung von Alex Frey. Gegen die Türken ein abgelenkter Schuss, der den Weg ins Tor findet. Unglaublich, unmenschlich. Und das alles offenbar nur wegen der Farbe des Leibchens. Denn nur 2-mal war eine Mannschaft in Rot an dieser Euro bis jetzt erfolgreich. 5-mal zogen die Roten den Kürzeren. Auch dafür ist natürlich er verantwortlich. Der Fußballgott, der doch ein armer Kerl ist.
Reto Held über den, der gestern der Schweiz nicht zur Seite stand. Aber die Euro geht weiter auch ohne das Schweizer Team. Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Was hat sich bewährt? Was kann verbessert werden? Alexander Sauter.
Vor der Euro hat man sich auf das Schlimmste vorbereitet. Zusätzliche Gefängnisplätze wurden gebaut, aus Angst vor Hooligans und Krawallmachern. Zwar gab es gestern nach dem Ausscheiden der Schweiz rund 85 Festnahmen und Schlägereien im ganzen Land. Die Polizei setzte vereinzelt Gummischrot und Tränengas ein. Seit Beginn der EM wurden total 200 Personen verhaftet. Laut Nicolas Trächsler, Sprecher des Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, verläuft die EM aber trotzdem mehrheitlich problemlos.
Wenn wir 4-mal so viele Leute in der Stadt haben wie an einem normalen Samstagabend, dann ist es auch normal, dass rund 4-mal so viel passiert. Wir hatten bis jetzt keine gravierenden Zwischenfälle, wir hatten keine gravierend verletzten Personen. Es ist eigentlich alles da, wo wir es uns wünschen.
Gegen 2000 zusätzliche Gefängnisplätze wurden in der Schweiz geschaffen. Hat man also im Vorfeld überreagiert? Nein, sagt Martin Jäcki, Sicherheitschef der Euro 08.
Wenn Sie verantwortlich sind für die Sicherheit von Tausenden von Leuten, dann können Sie nicht kleckern mit den Vorbereitungen, dann müssen Sie wirklich für alle Eventualitäten bereit sein. Und das haben wir gemacht.
Großer Spielverderber hingegen das Wetter. Wenig Leute auf den Straßen, kaum verkaufte Bratwürste. In der Basler Fanzone macht die Migros deshalb mehrere Verkaufsstände vorübergehend dicht. 80 extra angestellte Teilzeitmitarbeitende werden entlassen, sagt Werner Krattli, Geschäftsleiter der Migros Basel.
Wir bleiben im Moment auf Warteposition und bekanntlich stirbt ja die Hoffnung zuletzt. Und wir hoffen und hoffen auf besseres Wetter und auf gute Zulosungen der Mannschaften, die jetzt nach Basel kommen werden ab nächster Woche. Und dann kann das Ganze schlagartig wieder etwas anders aussehen.
Dass die Leute bei schlechtem Wetter lieber zu Hause bleiben, zeigt sich auch bei den sogenannten UBS-Arenen, die nur bei den Schweizer Spielen ausverkauft waren. Trotzdem mag man bei den UBS-Arenen nicht von einem Flop sprechen, sagt deren Sprecher Reto Blösch.
Da müssen wir auch ein bisschen das Wetter berücksichtigen. Wir hatten bisher kein Glück wettertechnisch. Es war zum Teil sehr kühl und auch regnerisch. Ich denke, mit ein bisschen mehr Glück beim Wetter können wir auch bei anderen Spielen die Arenen füllen.
Für Stimmung sorgen hauptsächlich die holländischen Fans in Bern. Die Stadt stellt deshalb eine zusätzliche Großleinwand auf. Ganz anders in Genf. Die Fanzone au Bout du Monde wird jeweils nur von ein paar hundert Fans besucht. Gerechnet hat man mit bis zu 20.000 Besuchern. Trotzdem ungebremst optimistisch zeigt sich Mr. Euro 08 Benedikt Weibel. Die EM sei trotz dem Ausscheiden der Schweiz noch nicht zu Ende.
Wir sind traurig, wir sind, haben einen gewissen Dämpfer, aber es geht weiter und es stehen uns ja noch grossartige Spiele an. Es ist weiterhin für Stimmung gesorgt.
Wie sich die EM-Stimmung im Lande hält, zeigt sich bereits morgen. Dann wird in den Stadien von Bern und Zürich wieder um das runde Leder gekämpft.
Das Schweizer Stimmvolk wird also nur eine Frage zu beantworten haben, wenn die Personenfreizügigkeit mit der EU zur Abstimmung kommt. Weiterführung und Ausweitung auf die neuen EU-Länder Bulgarien und Rumänien werden in einem Paket zusammengefasst. Dieter Kohler im Bundeshaus, wer sind die Gewinner mit diesem Entscheid?
Ja, man kann sagen, die Gewinner sind all jene, die keine Angst haben vor der EU und mit ihr so weiter zusammenarbeiten wollen wie bisher und die akzeptieren, dass die EU nun eben aus 27 Ländern besteht, dass Bulgarien und Rumänien selbstverständlich dazugehören. Schließlich war es heute Morgen eine breite Koalition von links über CVP bis hin zur FDP, die hat allerdings nur unter Murren zugestimmt. Sie will aber als europafreundliche Partei dastehen und hat deshalb schließlich eingelenkt.
Wo es Gewinner hat, hat es auch Verlierer. Wer sind die Verlierer?
Ja, die Verlierer sind die EU-Kritiker, hier namentlich die SVP. Und die SVP hat jetzt einen sehr schweren Stand. Sie hat ja das Referendum angekündigt. Der definitive Entscheid wird dann Anfang Juli an einer Delegiertenversammlung fallen. Sie kann jetzt aber mit diesem Referendum nicht nur zwei Länder angreifen, das wären dann eben Bulgarien und Rumänien, und dort allenfalls Missstände anprangern, sondern sie muss nun gegen den ganz großen Brocken der Personenfreizügigkeit antreten. Oder konkret, in einem Abstimmungskampf würde denn das bedeuten, dass man zum Beispiel auch das Verhältnis zu Deutschland und Frankreich diskutieren müsste. Und hier eine Mehrheit zu finden, die sagt, wir stoppen die Personenfreizügigkeit mit unseren unmittelbaren Nachbarn, das ist doch sehr schwer vorstellbar. Die SVP ist also in der Klemme und man kann sagen, der politische Gegner freut sich heimlich darüber.
Sie haben es gesagt, die Paketlösung bedeutet, dass man bei einer allfälligen Volksabstimmung nur einmal Ja oder Nein sagen kann. Ist das im Vergleich zur Zweierlösung nicht eine Einschränkung des Volkswillens?
Doch, man kann es leicht so sehen, je mehr man abstimmen kann, desto klarer wird eigentlich der Volkswille. Das war ja auch die Hauptargumentation der SVP und sie werfen den Anhängern dieser Paketlösung ja auch tatsächlich Taktiererei vor. Auf der anderen Seite, und das macht es ja dann eben so kompliziert, gibt es auch gute Gründe für eine Vorlage. Denn längerfristig kann die Schweiz nicht einfach zwei EU-Länder ausschließen. Das würde die EU nie akzeptieren. Und von daher gilt, diese Paketlösung ist vielleicht direkt demokratisch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber wenigstens ist jetzt die Ausgangslage klar, nämlich Wer mit der heutigen EU dieser 27 Länder zusammenarbeiten will, der sagt ja. Wer aber der Meinung ist, dass mit den neuen osteuropäischen Ländern Bulgarien und Rumänien die Gesamt-EU jetzt nicht mehr attraktiv sei, der sagt nein.
Wir steuern auf eine Abstimmung zum Thema Europa zu. Wie wird diese Debatte wohl verlaufen?
Ich habe einfach festgestellt, dass jetzt in der Debatte über das Verfahren, dass diese Debatte, die sehr hitzig verlaufen ist, dass es daneben, wenn es dann um Inhalte geht, durchaus eine Versachlichung stattgefunden hat. Es geht nicht mehr mit nationalkonservativen Argumenten um Frage, ob sich die Schweiz abschotten soll, sondern es geht eher um Detailprobleme und Detailkritikpunkte mit der EU und von daher eben eine gewisse Versachlichung. Alles Weitere sehen wir dann in der Abstimmung nächsten Frühling.
Aus dem Bundeshaus Dieter Kohler. Weitere Informationen und die Chronik rund um die Personenfreizügigkeit mit der EU finden Sie auch auf unserer Website www.drs.ch. Eine aktuelle Verkehrsmeldung. A16 Biel-Delsberg zwischen Sens-Bonnard und Davan kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Auf der A16 Biel-Delsberg zwischen Sens-Bonnard und Davan. Die internationale Hilfe für Afghanistan will und will nicht in Gang kommen. Der Fünfjahrespakt und die Milliardenhilfe, die 50 Länder und verschiedene UNO-Hilfswerke vor 2 Jahren beschlossen haben, bringt dem kriegsgebeutelten Land zu wenig. Deshalb tagt die internationale Gemeinschaft nun wieder. Sie will einen neuen Pakt für Afghanistan beschließen. Fredrik Steiger.
In kein anderes Land der Welt fließen so viel internationale Gelder wie nach Afghanistan. Rechnet man die militärische Unterstützung mit, von der inzwischen ein guter Teil auch zivilen Projekten zugutekommt, sind es jährlich mehr als 40 Milliarden Dollar. Gemessen an dieser Summe ist der Erfolg bescheiden. US-Präsident George Bush, dessen Frau Laura eben Afghanistan besucht hat, meint, sie habe Fortschritte gesehen, aber auch festgestellt, dass noch sehr viel zu tun sei. Von Fortschritten redet auch der afghanische Präsident Hamid Karzai gern.
We, meaning the Afghan government, are not really capably, effectively communicating the achievements.
Es gelinge seiner Regierung bloß nicht, diese Fortschritte genügend zu kommunizieren. Von neuen Straßen, von Hunderttausenden von Mädchen, die seit dem Ende der Taliban-Herrschaft zur Schule gingen, von Investitionen ins Land spricht Karzai. Derart überschwänglich, dass ihm immer weniger glauben. Zwar gibt es Fortschritte. Aber es gibt eben auch das andere Bild. 7000 kriegerische Akte allein im vergangenen Jahr, mehr als je zuvor. Die Medienfreiheit wird wieder eingeschränkt. Es findet, teils unterstützt von der Regierung, eine Re-Islamisierung statt. Es gibt jährlich Hunderte von Frauen, die sich aus Verzweiflung verbrennen. Und es grassiere die Korruption, sagt die Parlamentsabgeordnete Fawzia Koofi.
We have problem. Perhaps we have problem with the leadership. Perhaps we need to, you know, bring some amendments.
Es gäbe Probleme mit der Führung und es bräuchte da Veränderungen.
We are supporting the people of Afghanistan, not supporting certain personalities. If we support certain personalities,
aber der Westen müsse die Menschen in Afghanistan unterstützen, nicht die Regierung.
Of course, we have some challenges, we have some problems, and it's very normal that you have these challenges.
Und es sei normal, dass in einem jahrzehntelang von Bürgerkriegen erschütterten Land vieles äußerst schwierig sei. Tatsache aber ist, dass immer mehr Geldgeber die Geduld verlieren. Eben äußerte sich die Weltbank selten freimütig über die Ineffizienz der Hilfe, über die Verschleuderung von Hilfsgeldern und über das Unvermögen und die Korruption der Regierung. Der sogenannte neue Pakt für Afghanistan fordert deshalb eine ehrlichere Lagebeurteilung, endlich eine bessere Koordination der Hilfsanstrengungen und einen entschiedeneren Kampf der Regierung gegen die Korruption und gegen die wieder mächtiger werdenden Warlords mit ihren Milizen. Fragt sich bloß, ob die Regierung Karzai das überhaupt kann und ob sie es wirklich will. Ohne westliche Hilfe freilich hat Afghanistan keine Chance. 9/10 des Staatshaushalts stammen heute aus internationaler Hilfe. Das weiß Karzai.
We are extremely grateful. For what has already been delivered.
Man sei der Staatengemeinschaft extrem dankbar für alles, was sie für sein Land getan habe. Und im selben Atemzug.
For some time to come, Afghanistan will depend on
aber Afghanistan werde noch lange von ausländischer Hilfe abhängen. Vorläufig fließt sie weiter. Denn niemand will schuld sein am völligen Scheitern des Afghanistan-Engagements. Doch die Skepsis wächst und wächst.
«12.56 Uhr, eine Entwarnung. Auf der A16 Biel-Delsberg zwischen Sonsbu-Nord und Tavan in beiden Richtungen meldet die Polizei, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann. Es ist die Entwarnung der Falschfahrermeldung. Den Wind... Den Winter 2005-2006 mussten Hunderttausende von Hühnern, Gänsen und anderem Geflügel im Stall verbringen, statt im Freien. Die Behörden in der Schweiz hatten eine Stallpflicht angeordnet zum Schutz des Geflügels vor der Vogelgrippe. Nun zeigen neue Forschungsresultate, dass diese Maßnahme möglicherweise gar nicht nötig gewesen wäre. 2 Jahre nach den gehäuften Vogelgrippefällen bei Wasservögeln schätzen die Fachleute das Risiko einer Übertragung auf Geflügel als verschwindend klein ein. Dies ist eines der Resultate einer internationalen Fachtagung in Bregenz. Christine Wanner.
Rund 80 Fachleute aus der Schweiz, Deutschland und Österreich tagen derzeit zu den neuesten Erkenntnissen zur Vogelgrippe. Und diese lassen aufhorchen. Das Ansteckungsrisiko für Hühner und anderes Nutzgeflügel durch wildlebende Wasservögel sei gering. Gering deshalb, weil die Wasservögel kaum mit dem Nutzgeflügel in Kontakt kämen. Marcel Falk vom Bundesamt für Veterinärwesen bezeichnet das Resultat als wichtige Erkenntnis.
Dass man jetzt weiß, dass Kontakte zwischen Wasservögeln und zwischen gehaltenen Hühnern, Enten relativ selten sind, das ist ein wichtiger Mosaikstein, um eben das Übertragungsrisiko besser abschätzen zu können.
Für die Risikoeinschätzung ist ebenfalls zentral, wie viele Wildvögel den Vogelgrippevirus in sich tragen. In den verschiedenen Forschungsprojekten wurden mittlerweile Tausende von Vögeln auf den Tierseuchenerreger überprüft und auch hier ist die Situation nicht alarmierend.
Für uns heißt das, die Vogelgrippe, die ist auf einem tiefen Niveau in der Wildvogelpopulation präsent.
Bisher basierten zahlreiche Maßnahmen gegen die Vogelgrippe auf der Vermutung, dass die Tierseuche mit den Zugvögeln in die Schweiz gebracht wurde. War also die umstrittene generelle Stallpflicht überflüssig, als im Winter 2005-2006 Hunderttausende von Hühnern und anderes Geflügel Auslaufverbot erhielten? Das Bundesamt begründet den Schritt mit dem damaligen Wissensstand. Im darauffolgenden Winter wurde die Stallpflicht gelockert und blieb für Risikogebiete in Wassernähe bestehen. Zu den vehementesten Kritikern der Stallpflicht gehörte der Nutztierverband Karg Freiland aus Sorge um das Wohl der Tiere. In den nun vorgestellten Resultaten sieht der Verband seine damalige Position bestätigt, wie Geschäftsleiter Roman Weibel sagt.
Es war absolut richtig, die Tiere nicht mehr generell in die Ställe hineinzunehmen, sondern höchstens in Risikogebieten. Und jetzt zeigt es sich, dass auch das nicht mehr nötig ist.
Dass die Stallpflicht tatsächlich überflüssig geworden sei, auf diese Aussage will sich Marcel Falk vom BFET nicht behaften lassen.
Ich kann heute noch nicht sagen, ob man künftig wieder eine Stallpflicht in gewissen Regionen erlassen muss oder nicht.
Schließlich sei die weitere Entwicklung der Tierseuche nicht absehbar. Viele Fragen bleiben jedoch noch offen. Nicht zuletzt die, wie der aggressive Vogelgrippevirus H5N1 von Asien nach Europa gelangte.